Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, nach den Geboten und Lehren der Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, in eigenwilligen Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes und nicht in einer gewissen Ehre zur Befriedigung des Fleisches. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir bitten, dass du jetzt unsere Herzen weit aufmachst, um dein Wort zu empfangen. Erleuchte unsere Augen, damit wir die Wahrheit sehen, und lass dein Geist in uns wirken zum Gehorsam. In Christus Namen. Amen. Um den Hauptgedanken des Textes zu folgen, will ich unsere Verse nochmals lesen, wobei ich die Nebensätze weglassen werde. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwirft ihr euch Satzungen nach den Geboten und Lehren der Menschen zur Befriedigung des Fleisches? Oder verbunden jetzt noch mit dem letzten Nebensatz, die keinen Nutzen haben in Hinblick auf die Begierden des Fleisches. Was ist jetzt dieser Zusammenhang zwischen im Hinblick auf Begierden des Fleisches? Es ist, dass die Begierden des Fleisches getötet werden müssen. Also, warum unterwirft ihr euch Satzungen nach den Geboten und Lehren der Menschen, die nichts bringen im Hinblick darauf, die Begierden des Fleisches zu töten? Das ist so der Kerngedanke unseres Textes heute. Wir haben immer wieder in Kapitel 2 erwähnt, dass es Menschen gab, die meinten, es gebe etwas, was man noch zu Christus hinzufügen muss, um geistlich vollkommen zu sein. Eine bestimmte Erkenntnis erlangen muss, um wirklich geistlich voranzukommen. Und diese Menschen behaupteten, dass das Körper böse wäre und der Geist gut. Daher müsse man den Körper bestrafen, um geistlich zu sein. Und das führte zu einem Lebensstil der Askese. Askese bedeutet so viel wie ein strenges, enthaltsames Leben zu führen, verbunden mit dem Ziel des Seelenheils. Und die heutige Predigt steht unter der Überschrift Askese oder Christus. Und diese Gegenüberstellung ist in Bezug auf die Frage, wie kann ich im Geist wachsen und die Begierden des Fleisches töten? Wir werden sehen, dass Paulus seine Argumentation, die er in Kapitel 2 aufgebaut hat, jetzt zu einem Ende bringt. Er greift viele Begriffe auf, die er schon zuvor beleuchtet hat. Bemerkt in Vers 20 Elemente der Welt. Das greift Vers 8 wieder auf. In Vers 22 steht Geboten und Lehren. Das greift auch wieder Vers 8 vom gleichen Kapitel auf. Vers 23 wird von Weisheit gesprochen und das geht zurück auf Kapitel 1, Vers 9, Kapitel 1, Vers 28 und 2, Vers 3. Und der Rest des Verses 23, der widerspiegelt die Menschen, die er in Vers 18 erwähnt hat. Wir merken, Paulus fängt die Fäden seiner Lehre über Christus als erhaben und Christus als allgenügsam auf und schnürt sie jetzt hier zusammen. Wir wollen diese Frage, Askese oder Christus, unter den folgenden drei Punkten uns anschauen. Erstens, mit Christus der Welt gestorben. Zweitens, in Christus mit Weisheit erfüllt. Und drittens, Christus die Waffe gegen das Fleisch. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, mit Christus der Welt gestorben. In Vers 20 haben wir eine Wenn-Dann-Beziehung. Also zwei Aussagen, die mit einem Wenn-Dann in Zusammenhang stehen. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, dann warum lasst ihr euch Satzungen auferlegen? Mit dieser Wenn-Dann-Stellung drückt Paulus aus, dass so wie sie leben, nicht mit dem passt, was die Realität ist. Oder sie haben nicht verstanden, was es bedeutet, mit Christus der Welt gestorben zu sein. Wenn die eine Aussage stimmt, dass sie mit Christus gestorben sind, dann hat das Konsequenzen auf ihr Leben. Und darum ist es verwunderlich, dass das nicht der Fall bei ihnen ist. Gemeinde in Kolossä, begreift ihr nicht, was es bedeutet, dass Christus am Kreuz für euch getan hat? Dieser Vers zeigt die Kehrseite von dem, was er in Kapitel 2, Vers 13 gesagt hat. Ihr wart tot in Vergehungen. Also ihr wart geistlich tot und Christus hat euch lebendig gemacht. Und jetzt die Kehrseite, wenn ihr mit Christus lebendig seid, dann seid ihr der Welt gestorben. So wie die Welt tickt und, das, was die Welt macht, könnt ihr nicht mehr machen. Wenn du von der Matrix entkoppelt wurdest und wach bist, warum lebst du, als wärst du noch an ihr gebunden? Oder wir kennen es vielleicht von einem FBI-Agenten. Damit er verdeckt arbeiten kann, tut er vielleicht seinen Tod vortäuschen, um eine neue Identität an sich zu nehmen. Jetzt kann er nicht mehr die alten Beziehungen pflegen. Er kann nicht zu seinem alten Leben zurückgehen, weil sonst würde er auffliegen. Als jemand, der mit Christus der Welt gestorben ist, kannst du nicht mehr so leben, als würde dein altes Leben dich bestimmen. Du kannst nicht die alten Muster deines Lebens pflegen, die dich hindern würden, jetzt in einem neuen Leben zu wachsen. Aber in dieser Wenn-Aussage steckt noch viel mehr drin, weil es steht, ihr seid mit Christus gestorben. Er hat stellvertretend am Kreuz den Zorn Gottes getragen, damit du freigemacht werden konntest. Er starb, damit du leben kannst. Du konntest es nicht allein machen. Es war Christus, der es für dich gemacht hat. Er ging für dich in den Tod. An dem Kreuz, wo Jesus starb, starbst auch du. Nehmen wir das Bild von der Ehe, welches Paulus auch verwendet, in Römer Kapitel 7, die Verse 2 bis 4. Denn die verheiratete Frau ist durch Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Also wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mannes wird. Weil wir mit Christus gestorben sind am Kreuz, sind wir jetzt frei. Jetzt können wir verbunden sein mit Christus. Davor waren wir unter dem Gesetz verbunden. Und wir haben einen anderen gehört. Und jetzt müssen wir nicht mehr die Werke des Gesetzes machen, um errettet zu werden, sondern sind allein durch Gnade errettet. Und das ist, was Paulus auch in unserem Text sagen will. Wenn ihr mit Christus der Welt gestorben seid, warum lebt ihr so wie die Welt? Indem sie denken, dass sie bestimmte Satzungen folgen müssen oder einhalten müssen, um irgendwie errettet zu werden, um irgendwie gegen ihren Fleisch zu kämpfen. Die Menschen, die in der Welt leben, lassen sich solche Satzungen auferlegen, aber ihr lebt nicht in der Welt. Und hier ist es wichtig zu unterscheiden, eine Unterscheidung zu ziehen, um das richtig zu verstehen. Wir sind als Christen zwar in der Welt, aber wir leben nicht in der Welt. Mit diesem Leben geht einher, dass wir unsere Abhängigkeit von der Welt sehen. Wir machen alles so, wie die Welt es machen würde. Wir feiern wie die Welt. Wir erziehen unsere Kinder wie die Welt. Wir führen Beziehungen wie die Welt. Wir suchen unsere Arbeit wie die Welt. Unsere Welt gibt uns unsere Identität und so sind wir mit ihr verbunden. Aber Paulus sagt hier, das stimmt nicht. Wenn ihr mit Christus der Welt gestorben seid, dann lebt ihr nicht mehr in der Welt. Ihr seid zwar in ihr, aber ihr lebt unter einer anderen Herrschaft, einem anderen Verständnis, von einer Welt, die noch nicht sichtbar ist, sich aber überlappt in und durch unser Leben mit dieser spürbaren, sichtbaren Wirklichkeit. Aber auch diese unsichtbare Welt wurde von dem gleichen Herrn geschaffen, der diese sichtbare Welt gemacht hat. Das haben wir in Kapitel 1, Vers 16 gelesen. Und Jesus selbst betet für seinen Jünger und zu seinem Vater in Johannes 17, dass Gott sie bewahrt, da sie in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind. unser Leben soll dadurch gekennzeichnet sein, dass wir anders denken und handeln als die Welt, weil wir nicht mehr unter ihrer Herrschaft stehen. Aber wie weiß ich, wie ich leben soll? Wie weiß ich, was ich machen soll? Was hilft mir wirklich, gegen das Fleisch zu kämpfen? Und das führt uns zum zweiten Punkt. In Christus mit Weisheit erfüllt. Die Welt hat nämlich eine Weisheit, wie sie moralisch gut zu sein behaupten. Wie sie meinen, es sei richtig zu leben. Und für alle, die vielleicht eine geistliche Komponente wollen, die Welt sagt, folge diese und diese Regeln und dann wird es dir gelingen. Lesen wir Vers 21. Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Diese drei Regeln fassen eigentlich eine größere Irrlehre zusammen. Es gab zu der Zeit, wie ich schon erwähnt habe, manche, die geglaubt haben, der Körper sei böse und das Geist und der Fokus muss dann komplett auf das Geistliche gelegt werden. Und daher unternahmen sie extreme Maßnahmen, um den Kontakt mit den körperlichen Vergnügungen abzukapseln. Das führte zu der Askese. Man musste seinen eigenen Körper radikal unter Zucht stellen, dass man auf Essen, Trinken und sonstige Vergnügungen verzichtete, um angeblich geistlich besser voranzukommen. Das Prinzip lautete, genügend physikalische Negative würden ein positives Geistliches bewirken. Ich hoffe, dass ihr sehen könnt, dass in diesem Denken jedoch der Kern steckt, dass der Mensch durch seinen Einsatz und Eifer etwas Geistliches hervorbringen will, ohne den Heiligen Geist. Es ist nur durch stures Anstrengen, diese Regeln zu halten. Aber mit diesen drei Regeln spricht Paulus nicht nur die Asketen an, sondern auch die Juden, die durch Haltung von Regeln und Geboten meinten, sich reinzuhalten. Mit dem Nicht-Berühren oder Nicht-Tasten bekommen wir ein Bild, dass sie sich nicht etwas nahen sollen, das sie verunreinigen würde. Und die Juden hatten ja einige Reinheitsgebote, die sie halten mussten, um rituell rein zu sein. Sie haben dadurch nicht gesündigt, sondern sie wurden nur verunreinigt. Jedoch war die Position, die sie mittlerweile hielten, wenn ich diese Regeln halte, dann bin ich geistlich besser. Oder dass das Halten dieser Regeln sogar notwendig sei, um die Begierden des Fleisches zu töten. Paulus schließt diese Liste von Regeln nämlich ab mit der Aussage, dass es nach den Geboten und Lehren von Menschen sind. Diese Formulierung sollte den Juden bekannt sein. Jesaja verwendet es in Jesaja 29, den Vers 13. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk sich mit seinem Mund naht und mich mit seinen Lippen ehrt und sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von mir angelerntes Menschengebot ist. Also das, was die Juden gemacht haben, war nicht mehr etwas von Herzen, eine Anbetung, die sie Gott freiwillig gemacht haben, sondern es waren nur Regeln, die sie gelernt haben, die sie befolgen sollen. Und Jesus selber greift genau diesen Vers auf aus Jesaja, wenn er im Disput ist mit den Pharisäern über die Händewaschung. Also dass die unrein werden, wenn sie ihre Hände nicht waschen vor dem Essen. Wo Jesus klar macht, und der Paulus auch bei uns in Vers 22, dass diese Dinge durch den Gebrauch zerstört werden. Jesus sagt, dass das, was von außen in den Körper hineingeht, verunreinigt den Menschen nicht, sondern das, was im Herzen ist und nach außen kommt. Das Essen geht ein und geht in den Abort, aber das, was vom Herzen ist, das kommt heraus und führt dazu, dass ein Mensch sich versündigt. Die Regel, die die Menschen aufstellen, tragen keine göttliche Autorität. Sie mögen vielleicht behilflich sein, ein diszipliniertes Leben zu führen, was dem einen oder anderen gar nicht schaden würde. Aber sie packen das Problem nicht an der Wurzel an. Der Mensch wird allein durch solche Regeln es nicht schaffen, die Begierden seines Fleisches loszuwerden. Was bei beiden auffällt, sowohl die Asketen als auch die Juden, ist, es ist eine Religion, eine Lebensart, wo es heißt, du darfst nicht das, du darfst nicht das und du darfst nicht das. lauter Verbote. Wir werden sehen, dass in der Nachfolge von Jesus Christus es um ein aktives Streben nach ihm geht. Nicht, dass es keine Verbote gibt, aber diese dienen nur dazu, dass wir ein gesundes Miteinander und eine gesunde Beziehung zu Gott pflegen können. Wir werden vielmehr aufgefordert, Sachen zu machen, aktiv uns zu beteiligen an das Abtöten der Begierden des Fleisches. Der Mensch wurde mit einem Verstand erschaffen. Und in der Regel machen alle das, was sie als Bestes halten. Das, was sie meinen, wäre der richtige Weg. Und die Gesellschaft der Zeit des Kolosserbriefs war geprägt nach einem Verlangen für Weisheit. Darum spricht der Paulus das auch so oft in diesem Brief an. Und ohne Zweifel hatte dieses Streben auch einen Einfluss auf die Gemeinde in Kolosse. Und hier schreibt Paulus und weist die Gläubigen darauf hin, dass in Christus alle Weisheit ist. Aber was kennzeichnete diese Weisheit? Selbst Jesus Christus auf sein Erdenleben hat an Weisheit zugenommen, steht in Lukas 2, Vers 52, vor Gott und den Menschen. In Sprüche steht, die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Gott offenbart sich in seinem Wort und Jesus Christus ist das offenbarte Wort Gottes, das Fleisch wurde und unter uns wohnte. Aber wir sahen nicht das, was er machte, als herrlich an. Wir sahen nicht die Weisheit Gottes, dass er Mensch wird, sich demütigt und am Kreuz sich schlagen lässt. Warum nicht? Weil das gegen unser Fleisch geht. Wir können nicht einen einzigen Groschen dazu beitragen, dass wir gerettet werden. Und das mag unser Fleisch gar nicht. Ich will selbst beteiligt sein, um mich zu retten. Der Mensch sucht seinen eigenen Weg. Ein Weg, der in Vers 23 beschrieben wird als einer, der einen Schein an Weisheit hat. Er ist nicht wirklich weise, aber von außen gesehen sieht er so aus. Indem Menschen sich Sachen enthalten und sich selbst kasteien, indem sie ein diszipliniertes Leben führen, werden andere Menschen verleitet zu denken, wow, die machen es richtig gut. So wie sie es machen, muss ich es auch machen. Die sind bestimmt geistlich sehr fortgeschritten. Vielleicht sind sie besonders pietistisch, verzichten auf ganz normale, gewöhnliche Sachen, aber tragen das als ihr Aushängeschild. Und damit hat das Fleisch sein Ziel erreicht. Die Selbstverwirklichung und Anbetung von einem selbst. Schau mal, was ich alles mache, um geistlich voranzukommen. Und dieses Denken zieht sich durch die ganze Menschheit hindurch. In Römer 1 lesen wir in den Versen 22 und 23, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln, den vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Wie es in Kolosser steht, tun sie ihre Weisheit, in ihrer Weisheit eigenwilligen Gottesdienst oder eigenwillige Verehrung und suchen sich selbst wieder in den Mittelpunkt zu stellen, anstatt Gott anzubeten. Und darum scheint es nur weise, weil wahre Weisheit sich vor Gott beugt und allein ihn anbetet. Das Kernproblem des Fleisches ist, dass es sich selbst in den Mittelpunkt stellen will. Wir sehen es sogar heute in unserer Gesellschaft. Der Mensch erfindet seine eigenen moralischen Maßstäbe und richtet dann Regeln auf, welche, wenn man sie hält, anderen zeigt, wie gut man ist. Sie meinen, nicht religiös zu sein, haben aber letzten Endes nur ihre eigene Religion erfunden. Sie können jedoch nicht das Problem des Fleisches beseitigen. Diese Natur, die so böse ist, und versuchen es deshalb zu kompensieren, indem sie Regeln erfinden, die den Schein haben, weise zu sein, richtig zu sein, aber das Problem der moralischen Verdorbenheit des Menschen nicht behandelt. Sie meinen, die Umwelt sei das wichtigste Ziel des Menschen, die Umwelt zu retten. Daher Wenn du verzichtest, aus Biegen und Brechen ein Auto zu fahren, dann bist du gut. Wenn du nur die besonderen Eier kaufst, wo die männlichen Küken nicht getötet werden, dann rettest du Leben. Andererseits musst du für Frauenrecht einstehen, damit sie Leben töten können, indem sie eine Abtreibung führen, weil es ja umständlich ist. Du darfst kein Fleisch essen, weil es umweltschädlich ist. Daher, umso mehr vegane Produkte du kaufst, umso besser du bist. Wenn du hinter der Aussage stehst, jeder darf lieben, wie er will, wen er will, dann bist du tolerant. Und darum geht's doch heute. Du darfst nicht sagen, das ist falsch. Du darfst nicht sagen, sie leben in Sünde. Und wie weise das erscheint in dieser Welt. Jedoch völlig vorbei an der wahren Heiligung. Sie meinen dadurch, gut zu sein. Ein Buddhist in der Regel ist einer, der Zuflucht nimmt und mit Zufluchtnahme bedeutet, den Weg Buddhas zu gehen und seiner Lehre zu folgen. Mit einer Verpflichtung auf die sogenannte fünf Silas. Und die lauten, und merkt, wie es so viel darum geht, was man nicht machen soll. Die fünf Silas: erstens, kein Lebewesen zu töten oder zu verletzen. Zweitens, nicht Gegebenes nicht zu nehmen. Keine unheilsame sexuelle Beziehung zu pflegen und sich im rechten Umgang mit den Sinnen zu üben. Viertens, nicht zu lügen und unheilsam zu reden. Fünftens, das Bewusstsein nicht zu berauschen, nicht durch berauschende Mittel zu trüben. Das war jetzt ein Blick auf unsere Gesellschaft und auf eine andere Religion. Und diese sollen dazu dienen, dass wir sehen, wie falsche Religion aussieht, die nur den eigenwilligen Gottesdienst dienen. In der frühen Zeit gab es noch krassere Asketen. Und wir denken vielleicht, aber wir sind doch nicht so schlimm. Wir führen doch und vertrauen doch nicht auf solche krasse Regeln, die wir einhalten müssen, um in der Heiligung vorwärts zu kommen, um die Begierden des Fleisches zu töten. Aber wie sieht es bei uns wirklich aus? Wir, die wir im Kampf gegen die Begierden des Fleisches stehen, denken wir nicht manchmal, ich muss nur noch das weglassen oder das nicht mehr machen und dann schaffe ich es, die Begierden des Fleisches zu töten? Wenn ich nur nicht so lang ausschlafe, wenn ich nur nicht so viel auf meinem Handy bin, wenn ich nur nicht so viel Werbung schaue oder wenn ich nur nicht die Nachrichten so oft schaue. Oder wir denken, weil wir bestimmte Sachen nicht machen, wären wir von Gottes Gunst abgefallen. Ich habe heute Morgen nicht gebetet und darum wird mein Tag heute schlecht. Es geht jetzt nicht darum, dass wir diese Aktivitäten nicht durchführen, sondern das Denken dahinter, dass die Aktivität in sich selbst, diese Regel, dieses Halten dieses Lebensstils uns irgendwie helfen könnte. Es bedeutet nicht, dass wir Schritte unternehmen können, die hilfreich sind im geistlichen Kampf. Aber den Punkt, den Paulus hier machen will, ist, um gegen die Begierden deines Fleisches zu kämpfen, brauchst du ein Mittel, eine Waffe, die viel stärker ist als du selbst. Und zwar Christus. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt. Christus, die Waffe gegen das Fleisch. Diese Waffe ist Christus selbst. Und wenn Paulus einen Ziel hatte in den ersten zwei Kapiteln, dann war es das, zu zeigen, dass Christus der ist, den ihr braucht, um gerettet zu werden, um geistlich zu wachsen, um weise zu sein, um vollkommen zu werden. Er hat alle Mühe gegeben, um der Gemeinde in Kolossee deutlich zu machen, außerhalb von Christus hast du keine Hoffnung. Es ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, Kolosser 1, 27. Außerhalb von Christus findest du keine Weisheit, die dir hilft, geistlich zu wachsen. Weil in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, Kolosser 2, 3. Außerhalb von Christus wirst du nie vollkommen sein, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm, Kolosser 2, 9 und 10. Und was Christus zu uns sagt, das haben wir sehr schön im Psalm 115 gelesen. Vertraue mir. Setzt euren Glauben auf mich. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Bemühungen, deine eigenen Kasteiungen, deine Anstrengungen, um ein gutes, reines Gewissen zu haben. Vertraue mir, dass ich am Kreuz alle Handschriften und Satzungen, die gegen dich waren, wie es in Kapitel 2, Vers 14 steht, hinweggenommen habe. Vertraue mir, dass ich dich frei gemacht habe von allen Gewalten und Mächten, die dich festhielten, in Banden und Zügeln, dass du jeden Befehl befolgt hast, dass ich am Kreuz dich an dich gedacht habe und du mit mir gestorben bist, sodass du die Begierden deines Fleisches nicht mehr ausführen musst. Und wie wir diese Waffe anwenden, wird uns in den folgenden Versen in Kapitel 3 beschrieben, indem wir auf Christus schauen. Vers 20 hat begonnen mit: Wenn ihr mit Christus gestorben seid, dann warum unterwirft ihr euch Satzungen? Und Kapitel 3, Vers 1 fängt an mit: Wenn ihr mit Christus auferstanden seid. Und das wollen wir uns das nächste Mal anschauen. Aber wenn wir uns die Frage stellen, Askese oder Christus, dann hoffe ich, dass ihr selbst von den drei Punkten heute sehen könnt, dass Christus die eindeutige Antwort ist, der uns befreit von unserem Fleisch. Amen.